Herzlich willkommen zu Salz im Ohr. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg, ich bin Fotograf, Marketingmensch und spreche gerne mit Menschen. Neben diesem Interview-Podcast gibt es noch ein Dating-Format, das heißt Salz im Herz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Mein heutiger Gast ist Ro Bergmann. Und was der genau macht, hört ihr jetzt. This is all we are. We're changing, so change your mind, escape. Ro Bergmann ist Musiker. Wohnhaft in Kitzbühel haben wir uns auf halber Strecke zwischen Salzburg und Kitzbühel in Lofer getroffen. Im Steinerwirt hatten wir einen sehr netten Ort, um uns wirklich gut zu unterhalten. Wir haben sehr, sehr viele Themen, die wir besprechen, und einige davon gebe ich euch vorab mit auf den Weg. Wieso schreibt er auf Englisch? Wie ist es mit dem Kreativsein und was gibt's für Methoden, da vielleicht besser zu werden? Wie wichtig eine Schuhkammer für ihn ist und das Verhältnis vom Songschreiben für sich selbst und die damit natürlich verbundene Kritik von außen? Was macht es mit einem Menschen, wenn Kritik geübt wird? Was Erfolg ist und ob Geld Antrieb sein kann, gerade wenn man Musiker ist? Wie sich das Streaming auf die Musikwirtschaft auswirkt, wie wichtig es ist, neue Eindrücke zu bekommen und Ros Verhältnis zur Bühne. Die Schwierigkeit vor Publikum zu spielen und wie sinnvoll dann doch die Nervosität sein kann. Lieber Ro, vielen Dank für dieses sehr bereichernde Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut und vielen Dank. Euch da draußen viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht seid ihr auch so inspiriert wie ich und genießt das Interview. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze in einem wirklich urigen Stüberl in einem Haus, wie wir gerade gehört haben, das sehr, sehr alt schon ist. Kommen wir aber gleich noch zu. Mein Gast heute ist Ro Bergmann.
Guten Tag.
Hallo Ro.
Hallo.
Schön, dass du da bist, dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sitzen in Lofer. Wir haben uns auf halber Strecke getroffen von unseren Wohnorten. Im Steinerwirt, in einem sehr schönen Stüberl. Was haben Sie gesagt? 1600 ist es gebaut?
1606.
Okay, da muss man genau sein. Mhm. Nein, ich habe es mir natürlich ausgerechnet, 416 Jahre. Ja. Wir lassen uns inspirieren von dem Alter dieser Wände. Ro, wo kommst du gerade her?
Ja, ich komme aus Kitzbühel. Ich bin noch von der Polizei aufgehalten worden, weil ich zu schnell gefahren bin. Aber der Polizist war recht galant für das, was ich eigentlich gemacht habe.
Und viel, viel zu schnell?
Nein, nicht viel zu schnell, viel zu wild.
Oh, okay. Aber alles gut gegangen?
Ja, den Kaffee musst halt du heute zahlen, weil ich mein Geld dafür schon abgegeben habe.
Das ist kein Problem. Danke. Die Runde geht auf mich. Okay. Für die Menschen, die nicht wissen, wer du bist und was du machst. In einem Satz zusammengefasst, Was tust du?
Ja, ich mache Musik, ich mache Lieder, ich singe. Ich bin ein Suchender wahrscheinlich, auch ein Grenzgänger und ich mag Kontraste. Bin 1,82 Meter groß, Sternzeichen Stier und habe am selben Tag Geburtstag wie Andre Agassi, Uma Thurman, Paul Herbiger, Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer. Okay. Und Pulli Herbig. Und ich habe einen LKW-Führerschein.
Okay, das ist cool. Dann reden wir mal über den LKW-Führerschein. Sehr schön, das ist ja eine sehr breite Zusammenfassung. Mhm. Ich finde Suchen da sehr schön, da reden wir aber noch ein bisschen drüber. Jetzt hast du es gesagt, Kitzbühel.
Ja.
Warum Kitzbühel? Oder wo bist du eigentlich her? Bist du Kitzbühler?
Ich bin in Hallein geboren worden, im Tennengau und in Kuchel aufgewachsen und jetzt seit einigen Jahren eben in Kitzbühel wohnhaft.
Warum?
Liebe.
Die Liebe hat dich nach Kitzbühel gebracht? Das ist ein schöner Grund auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Okay. Du hast gesagt, du bist Musiker, machst Musik. Mhm. Was für Musik machst du?
Ja, also meine Anfänge oder mein Ursprung ist sicher so dieses Alternative Underground Indie Ding. Aber so jetzt mit der Zeit hat sich doch einiges an Pop auch dazu geschlichen. Es ist irgendwie eine Mixtur von ja organischen Sounds mit elektronischen Sounds. Ich singe auf Englisch und ja, schreibe halt Lieder.
Warum Englisch?
Ich bin groß geworden mit englischer Musik und habe natürlich auch ein paar deutsche Lieder schon gemacht, nie wirklich recorded. Mhm. Aber ich finde halt so diese deutsche Sprache sehr, sehr unmittelbar, sehr brutal, sehr, sehr nicht weghörbar. Also wenn ich jetzt ein deutsches Lied höre, dann ja, ist es halt, da kann ich nicht ausweichen, gedanklich. Und da gibt es zum Beispiel eine Band aus Island, die heißt Sigur Rós. Und diese Band, da habe ich immer gedacht, die singen auf Isländisch, aber der singt zum Teil einfach irgendwas und das ist manchmal ganz gut, wenn man dann nicht so gekettet ist an die Gedanken von diesem Songwriter. Also das zum einen und zum anderen, ja, Englisch, weiß nicht, ich war eine gewisse Zeit lang in L.A. und habe da ein paar Konzerte gespielt und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, dass dieser ach so gut gemeinte Tipp von vielen vermeintlichen Musikpropheten und Wissenden, sing doch auf Deutsch und warum nicht auf Deutsch? Und dann war ich da in L.A. und habe mir gedacht, ja, eigentlich cool, dass ich auf Englisch singe, weil dann verstehen sie mich dort auch. Es ist, man hat dann einfach ein größeres Publikum und es war dann schon cool, so meine erste EP 2019, die rauskommen ist, die wirklich in 14 Ländern habe ich Airplay bekommen, sprich die Songs sind im Radio gespielt worden und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Deutsch auch so gewesen wäre. Und
das wahrscheinlich eher nicht.
Genau, also der Falco hat schon zur Nummer 1 in Amerika gebracht mit deutschen Floskeln, aber ja, also es ist das Englische und es ist mir auch nicht fremd. Aber
ist das eine Ursprungsentscheidung, die so diesen pragmatischen Gedanken der Verbreitung hat? Oder ist das einfach, weil du denkst oder das fühlst, dich da musikalisch besser ausdrücken zu können?
Ich glaube, ich habe so zum Songwriting angefangen, so mit 12, da habe ich so mal erst 12, 13, habe meine erste Band während der Schulzeit gehabt und da war das immer das Englische. Also das war immer Englisch und das ist es auch geblieben. Ich habe da nicht viel drüber nachgedacht.
Okay, ist einfach so passiert so ein bisschen.
Genau.
Wegen der Hörgewohnheit, Sozialisation.
Voll.
Okay.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel Hochdeutsch sprechen würde, dann wäre es ja eigentlich auch ein bisschen eine Fremdsprache, also für einen Tenningau. insofern ist es eine ähnliche Art von Fremdsprache halt in englischer Form und nicht im Deutschen.
Okay. Wenn wir da jetzt hast du schon erwähnt, dass du sehr, sehr früh damit angefangen hast, mit Schreiben und mit Mucke machen. Wo kommt es her? Also hast du eine Gitarre gefunden, die dann benutzt, oder?
Na, das war so, also meine Eltern haben immer musiziert in diversen Urlauben. Also wir waren im Sommer immer am Schiff oder segeln oder so. Und da waren dann immer ein paar andere Familien auch dabei. Und dann haben die halt zu späterer Stunde immer Wein getrunken und Gitarre gespielt. Und als Kind hat man das dann gar nicht so gern gehabt, um ehrlich zu sein, weil man wollte irgendwann schlafen und es war so laut. Und aber
warum sind die so lustig?
Warum? Genau, warum sind die so lustig? Aber ich glaube, so ist schon irgendwie so ein gewisser Keim gesät worden. Also es ist dann bei uns einmal Gitarren herumgelegen und ich würde jetzt nicht sagen, dass das extrem ausgecheckt war, was die gemacht haben, aber es war sehr inbrünstig und und voller Leidenschaft, wie die gesungen haben. Und ja, so bin ich irgendwie aufgewachsen.
Okay. Als ich mir die ersten Songs von dir angehört habe, war das so, es klingt jetzt natürlich danach, als ob ich das sagen müsste, weil ich hier mit dir sitze, aber es ist wirklich ernst gemeint.
Okay.
Dachte ich mir, hey, voll geil, das ist sehr stark die Mucke, die ich höre. Mhm. Ich bin allerdings, das ist relativiert das Ganze jetzt wieder.
Ich bin allerdings schwerhörig.
Alles ist kein Musikgeschmack. Also ich bin sehr, sehr vielschichtig. Aber wenn ich mir anschaue, was mir in diesen neumodischen Jahresrückblicken vorgespielt wird, dann ist das sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch ausdrücke, aber ich nenne das so ein bisschen in so eine Indie-Folk-Richtung. Mhm. So ganz grob zumindest mal, dass man so eine grobe Verortung hat, was du spielst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Siehst du das?
Also Folk würde jetzt nicht unmittelbar sehen, aber es ist schon Indie, definitiv. Und ja, also wenn man jetzt zum Songschreiben zurückgeht, dann ist es so, dass ein Song schon irgendwo auch eine Richtung vorgibt, wie der dann ausproduziert wird. Also wird der jetzt eher elektronischer, wird er eher erdiger, organischer. Und so versuche ich das einfach irgendwie dem Song gerecht fertig zu kriegen dann.
Okay, aber wenn wir da jetzt dann einsteigen und sagen, da gibt's jetzt das Lied ich weiß nicht, ich pick jetzt einfach random irgendeins, Animal.
Ja.
Übrigens ein hervorragendes Video, sehr zu empfehlen, sich das anzuschauen. Da reden wir aber auch noch drüber. Wo kommt es her? Gehst du spazieren und dann hörst du die Töne im Kopf oder setzt du dich aktiv hin und fängst an zu schreiben zu einem Thema oder?
Na, bei Animal war es so, da habe ich, ich spiele Gitarre und ein bisschen Klavier, also Klavier zum Songwriten ist ganz gut. Und da habe ich einfach so eine Basslinie gehabt und irgendwie das Wort Animal. Und dann war ich in Berlin zum Produzieren und wir haben einen anderen Song gemacht und dann habe ich den Anfang von Animal gespürt. Und dann ist einfach sehr schnell diese Welt aufgegangen. Also das Wort Animal war da. Dann war die Strophe halt da und dann haben wir so gejammt in diesem Studio. Der Nico, der Produzent, an den Drums, was jetzt nicht sein Hauptinstrument ist. Ja. Ich habe E-Gitarre gespielt, wir haben so ein bisschen durchgedreht. Und dann war so dieser Schlussteil da. Das war am Anfang so in einer Jeff Buckley-Anmutung. Er hat gesagt, merkt er das. Mhm. Und ich so, ja, okay, merkt man's eh. Und dann, ja, okay, was wird der Refrain sein? Und wenn es dann läuft, geht es sehr schnell. Also dann, also 2 Minuten später habe ich den Refrain halt auch gemacht. Und,
Aber ist das jetzt, reden wir jetzt gerade von Melodie oder von Text oder ist das was alles Gemeinsames?
Melodie und Harmonien, würde ich sagen. Und das sind dann oft so Fetzen, so gibberish nennt man das. Das ist so irgendwie Sprache, wo man irgendwas singt. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber das sind manchmal halt so Textphrasen drinnen oder Textpassagen, die man dann so rausglaubt. Und dann ist schon so, dass man den Song halt, wenn dieses Gerüst einmal steht, austextet. Und das ist dann oft ein bisschen länger währender Prozess, ja.
Was heißt das? Weil jetzt hast du vorher gesagt, das geht dann oft recht schnell.
Ja, also Musik und Melodie und also Arrangement, das war eigentlich recht schnell bei einem Song, aber dann schleppe ich so einen Song dann schon mit mir herum. Also dauert manchmal eine Woche oder manchmal ein Jahr oder
ich weiß nicht. Okay, krass.
Also ja, das ist also einfach. Da sammle ich dann und nehme halt alles mit, wo man denkt, das passt irgendwie in diesen Kontext. Und dann ist es fast wie Sudoku oder Puzzle spielen. Also dann habe ich halt, weiß nicht, wirklich viel geschrieben und das sortiere ich dann aus und überlege, ob es float oder ob es ausgeht, ob es Sinn macht. Und das ist dann, also ich, um ehrlich zu sein, ich schreibe jetzt nicht. Also ich habe vielleicht ein paar Phrasen, was ich weiß, die kommen sicher rein. Aber dann schreibe ich das nicht so zack, 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 an einem schönen Tag ging ich raus und dann sah ich auf eine Straße und sah ein Haus, keine Ahnung, also ich schreibe das jetzt nicht so aus dem Flow raus. Ich mache schon zum Teil so, ich glaube, das heißt Conscious Writing, wo man in der Früh aufsteht und dann einfach Seiten schreibt, ohne nachzudenken. Also so schnell wie möglich irgendwie und wenn einem nichts Neues einfällt, dann schreibt man, mir fällt nichts Neues ein. Und so kommt man also sehr gut zu seinem unterbewussten Denken.
Man schreibt das auf, was im Kopf da ist,
genau, gerade, egal was es ist. Genau, aber sehr schnell und auch nicht beurteilen oder verurteilen. Und da kann man auch gute Sachen rausglauben.
Hat ja einen meditativen Ansatz eigentlich, oder? Weil da ist es ja, glaube ich, auch so, dass
ja,
du da sitzt.
Ja, entleerenden Ansatz, ja.
Dass du die Gedanken einfach kommen lässt, akzeptierst und weiterschickst.
Genau.
Okay, sehr spannend. Wie lange hat dann, wenn wir bei Animal bleiben, wie lange hat dann der gesamte Prozess gedauert vom ersten Animal-Gedanken und am Klavier sitzen zu fertiges Video? Fertiger Song.
Also der Song war schnell fertig, das war vielleicht sogar in der Session fertig. Natürlich ausproduzieren dauert dann wieder, das machen wir dann meistens in so Steps, also da gibt es dann so eine erste Rough Version, auf die texte ich dann auch noch oder schaue, was sie von der Melodie her verändert oder zweite Stimmen und so dazu.
Ja.
Und also dann fliege ich dann zurück wieder oder fahre zurück nach Österreich. Und dann lässt man das meistens ein bisschen rasten und dann vergeht eine gewisse Zeit, was auch gut ist, weil dann haben wir wieder frische und neue Ohren, dass man drauf hört. Weil die Kunst in diesem ganzen Prozess ist, diese Ursprungsidee nicht abzustechen. Also, dass man halt, ja, den Zauber irgendwie drinnen lässt, weil oft sind so Roughs oder so Demo-Versionen viel ehrlicher, viel weniger konstruiert als dann das, was man daraus macht. Also, man kann auch einen Song kaputt reparieren, sozusagen.
Ja.
Und, und bei Animal war es dann so, wir lassen uns dann eben schon ein bisschen Zeit, aber vielleicht, wenn man alles zusammenrechnet, ich weiß es nicht. Aber ja, das Texten ist wirklich das, wo ich dann auch mit mir, wie soll ich sagen, also da ist immer die Frage, was hat man für einen Anspruch, schon ringe und auch kämpfe, weil das ist echt harte Arbeit, weil ein Song hat man schnell, aber ja, ich kann es schwer abschätzen, aber es dauert manchmal sehr lang und dann weniger lang hin und wieder.
Okay. Also sehr individuell und kein absolut einheitlicher, ja, Prozess.
Ja, es ist halt immer so dieses Momentum dann da, wo man weiß, okay, das ist es jetzt. Mhm. Oder wo man dann auch entscheiden muss und sagt, okay, ich habe zwar versucht, 100% aus dem Song rauszuholen, aber es sind halt nur 80 geworden. Ich habe alles gegeben, the best you can is good enough. Mhm. Aber dann irgendwann muss man es auch gut sein lassen. Und es gibt ja auch Songs, die nicht released worden sind. Also wo man einfach weiß, okay, man hat den Song jetzt nicht getroffen. Mhm. In der Produktion oder hat irgendwie am Weg den Vibe verloren dafür. Mhm. Und dann ist es auch so, dass man einfach sagt, okay, na, der Song ist jetzt nicht so, wie es man vorstellt oder stark genug. Und dann muss man es auch sein lassen.
Und das ist dann was von dir ausgeht? Oder ist das dann, dass der Produzent oder mit den Leuten, mit denen du halt dann zusammenarbeitest, dass die dann ehrlich genug sind und sagen, du, ich glaube, das ist nix? Oder kommt das dann von dir?
Ja,
oder beides. Mir,
es entscheidet schon eh, also, ja. Manchmal natürlich in Absprache mit dem Produzenten, aber das spürt man. Also, es ist so wichtig, dass man in diesem Prozess sein Gefühl dafür nicht verliert und dann auch ehrlich ist und halt sagt, okay, finde ich gut, berührt mich selbst oder berührt mich nicht.
Mhm. Ja. Gibt's, weiß ich nicht, eine Person, eine Band, eine, weiß nicht, ein Ereignis oder was auch immer, musikalisch gesehen, wo du sagst, das ist die größte Inspiration, die du bekommst, oder kommt Inspiration dafür von überall, also nicht nur aus der Musik?
Auf jeden Fall von überall, und es ist auch ganz, ganz witzig, wenn man sich da selbst beobachtet, wann und wo man inspiriert ist. Mhm. Also für mich sind es oft neue Orte, neue Wahrnehmungen, Kontraste eben, das inspiriert mich. Mhm. Und ja, es ist aber trotzdem so ein bisschen ein Vogel. Also manchmal ist es da und man weiß nicht warum und dann kämpft man wieder und dann ist nichts da. Also ja, wobei die Basis für wirklich Inspiration ist meistens schon, sind irgendwelche starken Gefühle, dann fließt so. Wenn man starke Gefühle hat und viel fühlt, dann würde ich schon sagen, dass ich am meisten inspiriert bin.
Nur positive Gefühle?
Nein, gar nicht.
Nur negative Gefühle?
Ja, das ist so die Frage. Ich habe das wirklich auch überlegt schon so bei mir, wann passiert so, und es ist wirklich, das klingt komisch, aber oft passiert, wenn ich nicht sehr, sehr fröhlich war, ja. Mhm. Irgendwo dann, wir haben da zu Hause so eine Schuhkammerl und dann ist das so ein Platz, wo ich weiß, da hört mich keiner und da gehe ich keinem auf die Nerven. Und da bin ich dann sozusagen frei in dem, was ich mache. Also wenn ich jetzt einen Song anfange zu schreiben, dann will ich ja nicht gefallen in dem Moment, sondern da will ich frei sein und schauen, was so die Dynamik ergibt oder was so einfach rauskommt und auch sehr unbewusst.
Ja.
Und eben ohne Grenzen. Also ja, nicht absichtlich so. Und ja, und wenn, ich mache sehr viel Skizzen. Also jetzt habe ich gerade momentan so eine Methodik, wo ich, das klingt jetzt nach wenig, aber wo ich jeden Tag 15 Minuten, manchmal zweimal 15 Minuten mir einen Timer stelle und dann Gitarre spiele oder Klavier spiele oder irgendwie versuche Ideen einzufangen. Und dann ergibt es einigermaßen viel an Skizzen, also an so Entwürfen oder Grobentwürfen, Rohentwürfen. Und die Skizze selbst, wenn ich es mir dann so anhöre, oder ich merke mir es dann eh meistens, was mir zart, wie man so schön sagt, wenn ich sage, was mir irgendwie ein Gefühl gibt, der Freude bereitet, dann bleibe ich da dran. Und andere gehen halt dann einfach weg. Und 15 Minuten ist gut, finde ich, weil ich habe halt einmal so einen krassen Anspruch dann und dann verzeihe ich mir selbst nichts und dann finde ich manchmal alles ganz, ganz schlimm, was ich mache, oder ganz, ganz schlecht.
Ja.
Und das sind diese 15 Minuten so ein Rahmen, wo man sich hinsetzt, auch wenn es einen nicht freut, und das ist dann nicht ein zu hoher Berg, wo man dann irgendwie rauf will, sondern das ist, ja, das ist ein guter Zeitrahmen, und gerade mit diesem Timer, meistens macht man es dann eh viel länger.
Ja.
Aber dann zwingt dann das sozusagen dazu, dass man einfach diese 15 Minuten wenigstens täglich macht.
Aber wenn du jetzt sagst, dieser 15-Minuten-Timer, ist es so, dass du dann auch Schluss machst nach 15?
Je nachdem, wie
gut es läuft.
Genau.
Okay.
Wobei, fahr in Urlaub, das glaube ich, der Sänger von den Ärzten oder so. Ja. Der hat gesagt, er hört immer dann auf, wenn er am inspiriertesten ist, weil dann kann er sich am nächsten Tag wieder hinsetzen und geht mit dieser gleichen Energie.
Wenn es am schönsten ist, soll man
aufhören. Ja, naja, aber und dann hat er gleich immer wieder so dieses, wow, ich hab Bock drauf. Weil wenn man das so ausreizt bis zum Letzten und dann schon so ein bisschen müde ist oder keine Lust mehr hat. Aber das, da glaube ich, gibt es kein Pauschal- oder Patentrezept. Also das ist einmal so, einmal so.
Okay, und dann hast du gesagt, wenn du dich in das Schuhkammerl, ich stelle mir jetzt wirklich so, ein, so eine kleine Box vor, fast schon.
Absolut.
Okay, cool. da hast du gesagt, da musst du keinem gefallen.
Ja.
Wie sehr ist das Teil dieses Prozesses, das Gefallen wollen und, weiß ich nicht, müssen?
Na, von dem versuche ich mir ganz frei zu machen. Also ich versuche dann schon diese Macht des Gefallens bei mir zu lassen. So wie gesagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht, weil natürlich, also wenn man so einen Song released und in die Welt schickt, das ist wie ein Baby gebären und das ist wirklich so. Und wenn dann irgendwer sagt, oh scheiße, der, Entschuldigung, darf man nicht sagen.
Bitte.
Wow, dein Baby ist voll schier. Und du denkst aber so, oh, mein Baby, ja okay, es ist nicht das Schönste, aber es ist wenigstens ein Baby und so. Ja, also eben schon die Macht bei sich lassen, also und da entschieden sein und einfach sagen, okay, das war jetzt der Song für diese Zeit und dann kommt ein neuer Song wieder. Also es hängt nicht alles immer an einem Song, man muss sich da selbst ein bisschen überlisten auch, weil ich habe schon auch absolut diese Phasen gehabt, wo ich zu groß im Zweifel war und ja, zu perfektionistisch aufgrund von zu viel Unsicherheit, dass ich halt eben immer glaubt habe, alles ist schlecht, was ich mache. Und dann war es aber witzig, ich war dann, wie schon gesagt, in L.A. Und da gibt es ja Center of Entertainment, Center of Music in irgendeiner Form.
Voll,
ja. Und ich habe dort, da habe ich sehr viele Konzerte gesehen und auch ein bisschen gespürt. Und ich habe mir dort zum ersten Mal gedacht, dass das, was ich mache, nicht komplett schlecht ist, so. weil die Amerikaner, die haben ein sehr großes Selbstbewusstsein und sehr viel Selbstvertrauen bei oft wenig Kompetenz, also und ganz umgekehrt, da gibt es ja unfassbar gute und talentierte Menschen.
Ja.
Aber da in diesem ganzen in dieser Vielfalt an Musik habe ich schon mal gedacht, hey, just do what you feel und mach das, was du glaubst und für richtig hältst.
Aber das spricht ja, eigentlich ist das ja total interessant, weil das ja voll gegeneinander arbeitet, oder? Also du machst was aus so einer Grundintention heraus, weil du da Bock drauf hast und diesen Prozess irgendwie geil findest und halt gerne Musiker bist, gebärst dann, um in dieser Metapher zu sein, dieses finale Stück dann in die Öffentlichkeit und dann kommt jemand, ja, ist scheiße. Also es ist ja so salopp, das ist ja bei Filmen oder bei allem Kunstdarbietung, Leute gehen vorbei, rezipieren es irgendwie im Vorbeigehen, gucken einen Film, während sie am Handy rumdaddeln und sagen, ja, fand ich scheiße. So, und das ist ja natürlich was mit dem Hersteller davon etwas macht.
Ja.
Ich glaube, mit mehr Erfahrung muss man das mehr ausblenden, weil jeder findet irgendwas blöd und das ist auch völlig legitim, weil wir haben halt nur mal andere Geschmäcker. Aber das ist ja, das passt ja eigentlich gar nicht zusammen so, oder? Weil so einerseits, ich mach's für mich und es passiert, ich muss es cool finden und dann passt es. Und dann kommt jemand und sagt, ne, finde ich scheiße. Und
ja, da darf man halt dann nicht so viel hinhören oder auch nicht so viel Artikel lesen. Aber ich habe eigentlich echt Glück gehabt bisweilen. Das war eigentlich ganz früher mal so, wo ich meine erste Band gehabt habe während der Schulzeit und ich war noch nicht einmal im Stimmbruch und war jetzt so ein kleines Bierschall. Und dann haben wir halt da schon Konzerte gespielt so. Und dann kommt also ein Bekannter her nach dem Konzert und sagt so, hey, du singst jetzt nicht falsch oder nicht so schlecht, aber deine Stimme ist einfach wirklich schlecht. Und ich war halt so Gott Teenager und pubertierend und alles, keine Ahnung, im Wandel, im
die beste Phase, in der Veränderung, in der man voll klarkommt.
Und das hat mich wirklich begleitet. Und ich glaube, das war schon einmal eine harte Ansage und man wird ja, also was einen umbringt, macht dann nur härter. Und ich habe einfach nie aufgehört. Und insofern, ja, wenn jetzt jemand sagt, gefällt mir nicht, natürlich, also je nachdem, wer es sagt. Aber ja, ich glaube, man darf sich da nicht zu abhängig machen von solchen Meinungen, was natürlich leicht gesagt ist und schwer umgesetzt ist.
Klar.
Aber ja, ich habe einfach irrsinnige Freude am Songschreiben und am Machen Und ich weiß, okay, wenn der Song jetzt released wird, dann habe ich ja schon wieder jetzt 3 Songs in der Zwischenzeit geschrieben oder produziert, bin gerade dabei und sage halt, okay, der Song war es halt nicht. Um mir selbst ein bisschen zu helfen. Weil,
aber ist in diesem Prozess schon sehr früh jemand dabei, von dem du eine Meinung als wichtig empfindest? Oder bleibt das sehr lange bei dir?
Auch unterschiedlich. Also natürlich, wenn ich dann mit meinem Produzenten arbeite, dann geben wir halt ein paar Skizzen durch und überlegt das und das. Aber wenn ich sage, okay, das will ich machen, dann weiß ich schon, dass ich es machen will. Und ja, klar, ich habe Freunde, denen ich, also wenige, denen ich das so vorspiele, weil das ist eben so, wenn man zu schnell seine Babys herzeigt und dann zu viele sagen, es ist schier, dann macht man sie eben so abhängig. Also Jim Hendrix hat, glaube ich, gesagt, ich werde tun, was ich fühle, so. Und dieses Fühlen ist so wichtig. Und immer wieder in einen Zustand kommen, wo man arbeiten kann. Mhm. Wenn man jetzt immer zu sehr in die Zukunft schaut oder zu sehr überlegt, was meint der oder die, dann bringt man sie dabei um in den Prozess. Also, ja. Und das ist dann auch ganz gut, dass ich so quasi in einer musikalischen Enklave in Kitzbühel bin. Weil da gibt's halt nicht so viel, mit denen man sie dann vergleicht. Was,
manchmal gut ist, aber auch Internet in Kitzbühel.
Ja, definitiv. Aber der Vergleich ist schon sehr oft der Tod von Kreativität, finde ich. Also das ist immer die Frage, in welcher Phase des Prozesses man sich vergleicht. Ist schon ganz gut, wenn man hinschielt zu dem oder zu dem, klar, aber man ist ja muss schon sein Ding machen.
Inspiration irgendwo, ne? Ja. Sich anzugucken, was in der Welt passiert. Wie du gesagt hast, rumgehen, Orte anschauen. Okay. Wie viel würdest du sagen von dem, was dann am Ende rauskommt und dann logischerweise für gut befunden wurde, zumindest mal von dir, Entschuldigung, das war jetzt sehr asozial, ist Talent und wie viel ist Arbeit?
Boah, also ich glaube, ein gewisses Grundtalent ist schon wichtig, aber es ist dann schon sehr viel Arbeit. Also Talent ist vielleicht so eine gewisse Basis, aber es reicht ja überhaupt nicht, sich auf seinem Talent auszuruhen. Ich meine, Talent ist letztlich auch mach's nochmal, aber dieses Mal mit mehr Talent. Talent kommt durchs Tun. Ja. Interesse ist Talent.
Ja.
Ja. Und das ist so eine glorifizierte irgendwie Idee von Genie und Talent. Schau dir an, diese ganzen Typen. Die Besten haben am meisten gearbeitet. Und am meisten gearbeitet, also das ist also vielleicht Arbeit der falsche Begriff, aber die haben am meisten Passion für diese Sache gehabt. Weil letztlich ist es ja eine Leidenschaft, eine Passion, die dich dazu bringt, dass du sagst, ich spiele jeden Tag 10 Stunden oder so. Oder ich mache halt, weiß nicht wie viele Songs innerhalb einer bestimmten Zeit. Und du wirst halt besser durch das Tun. Und ja, also Talent ist so, keine Ahnung, darüber denke ich eigentlich gar nicht nach, weil sonst hätte ich das mit 13 lassen oder mit 15.
Okay,
das bringt mir nicht weiter in meinem Prozess. Ob ich jetzt Talent habe oder nicht, mein Gott.
Okay.
Manchmal hat man Talent und manchmal überhaupt kein Talent, aber das sollte man sich nicht so richten, finde ich.
Okay.
Ich meine, Talent, also gibt dir dann der Erfolg, die Antwort darauf, ob du Talent hast oder nicht, oder ob du, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob man es sagen kann, aber ja.
Na, was ist ja eine spannende Ansicht. Also, was heißt eine spannende Ansicht? Also, es ist ja sicherlich so, dass, ja, wenn du nur Talent hast, dann sitzt halt rum und hast am Ende keinen einzigen Song draußen.
So, ja, ich meine, also so eine gewisse Niederlagenkompetenz oder so, ist ein großer Begriff, aber dass man halt immer wieder aufsteht, ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache. Dass man immer wieder anfängt, ist wichtig. Musik sehe oder so Musik machen sehe ich schon als Geschenk, aber es wird einem absolut nicht geschenkt. Also vielleicht so diese ursprüngliche Idee, die kommt halt.
Ja.
Aber dann muss man schon dranbleiben, also und schauen, wohin es dann führt auch.
Hast du ja eh erklärt, ja.
Ja.
Okay, was ist dann für dich der Punkt, wo du sagst, das wäre oder ist jetzt Erfolg?
Ja, Erfolg würde ich schon, also kann man natürlich aufteilen, also Erfolg in Zusammenhang mit, Erfolg ist das größte Gefühl, die größte Emotion für den Erfolg. Und dann gibt's halt irgendwie so eher ein bisschen statistischere Ansichten von Erfolg. Das heißt halt, ja, okay, wenn man im Rolling Stone erwähnt wird oder wenn man einfach Airplay bekommt oder wenn es beim Streaming funktioniert oder vielleicht auf die Musikbranche runterreduziert. Erfolg ist, das Bruttokriterium für Erfolg ist, wie viele Tickets verkaufst du? Ja, oder kannst du davon leben?
Ja.
Ja. Für mich ist Erfolg echt ein Song machen, den ich selber gut finde, zumindest für eine bestimmte Zeit. Und den auch wirklich nicht abstechen im Prozess. Und natürlich wäre Erfolg, also live zu spielen, Tour zu spielen. Und einfach, ja, was hingestellt haben ist ein Erfolg. Zu wachsen ist Erfolg.
Mhm.
Gut. Erfolgreiche Antwort, oder?
Auf jeden Fall. Nee, sie ist super.
Okay.
Weil das ist ja, genau deswegen stelle ich ja die Frage, weil sie so unterschiedlich betrachtet werden kann. Ja, die einen sagen, ich bin erst erfolgreicher Musiker, wenn ich 8 Millionen Platten verkauft habe. Oder so.
Irgendwas. Das sind dann harte Parameter so.
Ja.
Aber ich habe 2019 im Dezember bin ich nach Berlin geflogen und zum Produzieren auch und bin dann angekommen, es war kalt und es war schon sehr spät und sehr viel passiert in diesem Jahr, sehr viel Gutes, von dem ich geträumt habe. Und ich habe so reflektieren angefangen, was eben alles passiert ist, und dann fahre ich so im Auto und denke mir so, oh, fuck, so viel von dem, was ich mir gewünscht habe, ist in Erfüllung gegangen und ich habe es nicht gespürt. Ich habe das nicht gecheckt. So.
In dem Moment dann.
Und ich habe mir dann gedacht, hey, was bist du für ein Depp? Weil, was ist es denn? Ja, dann war ich schon ein bisschen ärgerlich mit mir selber.
Weil ich finde,
weil man so getrieben ist.
Ja, voll. Ich finde nämlich so als Grundsatz, ich meine, wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt. Und egal, wo wir hinblicken und gucken, ist der Hauptparameter für Menschen ist Geld. Ja, also klar, wir haben alle unsere Rechnungen zu bezahlen. Ohne Geld geht's halt nicht. Aber Scheitern und Erfolg wird sehr, sehr häufig oder fast immer, würde ich sogar sagen, damit in Zusammenhang gebracht.
Ja, weil es ja da ein messbarer Parameter ist. Ja. So. Ja.
Und jetzt hast du vorhin mal Farin Urlaub erwähnt.
Ja.
Ist sehr erfolgreich unter dem zu sehen, ja, wenn man das nur monetär betrachtet. Musikalisch sicherlich auch und so weiter. Aber das ist halt schon ein großer, großer Faktor. Glaube ich, bei vielen Musikern zumindest, oder?
Geld?
Boah,
ich glaube, wenn es ums Geld geht, dann sollte man diesen Weg nicht einschlagen. Na, wirklich, ist so.
Weil die es dann so richtig schaffen, so wenige
ja,
sind.
Ja, die schaffen es nicht, weil sie geldgierig sind oder weil sie Geld wollen. Die schaffen es, weil sie hart arbeiten.
Wieder
die schaffen,
aufstehen.
Weil sie einfach, ja, eine riesen Leidenschaft dafür haben. Du musstest so viele Hindernisse überkommen, bis du jemals dort bist.
Ja.
Oder es geht schnell, aber dann musst du auch weiter wachsen. Aber also ich glaube nicht, dass man Musik macht, wenn man Geld haben will. Nein, nein, nie. Dann will man bitte was anders machen.
Okay.
Ja, 100%.
Okay.
Also, ja, also fahre in Urlaub ist jetzt auch nicht so musikalisch meine absolute, also ja, da gibt's andere, die mir besser gefallen sollen. Ja. Aber bei dem würde ich schon sagen, dass es Erfolg ist, dass er ein glückliches Leben führt. Das ist wirklich Erfolg, dass du glücklich bist und dass du vielleicht dein Leben so in Zyklen einteilst. Der hat gesagt, so in seinem Podcast-Interview, er hat so gewisse Phasen, wo er halt schreibt, wo er neue Songs macht. Und dann hat er halt Phasen, wo das dann ausproduziert wird und dann, wo halt die Songs dann released werden und wo dann halt Promotion gemacht wird. Dann gibt's halt eine Tour und live und dann hat er wieder, weiß nicht, 3-4 Monate Zeit, wo er halt auf Reisen geht mit seinem Motorrad. Und sowas finde ich schon recht smart, wenn man sich so strukturiert, weil, ja, weil das klingt dann schon nach einem selbstbestimmten Leben. Und ja.
Okay. Wenn wir da noch drin bleiben in dieser Erfolgsthematik, ist das dann zumindest mal bei dir jetzt so, dass das einen großen Anteil innen und außen hat? Also weil wir haben ja vorher dieser Eigenprozess und du willst halt selber irgendwie damit happy sein, was du da jetzt auf die Welt wirfst, ist dann aber dieses, das war geil, auch durch das Außen betrachtet, also dass ich jetzt als Zuhörer von dir sage, hey, richtig geiler Song.
Von dem versuche ich mir echt eher beizumachen, weil sonst, ja, das hilft mir nicht. Na wirklich. Es ist so. Ja. Ich meine, es ist schon cool, wenn irgendwer, keine Ahnung, aus Argentinien oder irgendwo aus der Welt dann zu mir schreibt und sagt, wow, der Song bedeutet ihm einfach so viel, das ist schön.
Ja.
Aber das macht mir als Künstler nicht besser, finde ich.
Okay. Du hast vorher mal das Thema Streamen erwähnt. Was ich da so ein bisschen feststelle, ich habe es dann kurz recherchiert, jetzt nicht übermäßig, dass Musik kürzer wird. Also in der Länge der Lieder. Ja.
Ich glaube, das ist extrem genrespezifisch. Also
ja.
Ja, natürlich, heutzutage trachten sehr viele nach diesem Streaming-Erfolg. Das ist auch für Songs extrem wichtig, dass die auf den diversen Plattformen dann Streams bekommen. Ist natürlich eine Riesenchance mit diesem Streaming. Also man kann halt von nirgends schon mal losstarten, wenn der Song funktioniert und du bist als Artist gläsern. Also die sehen, aus welchen Ländern kommen wie viele Zuhörer, welche Altersgruppe, wann hören die das, wann schalten die weiter, und dementsprechend gibt's ja, glaube ich, schon so AI, also so Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wo man Songs von Computern bauen lassen kann.
Die halt sagen, das funktioniert.
Genau, richtig. Und das ist aber eigentlich sehr weit weg von dem, warum ich einen Song mache. Also eben wie ich am Anfang gesagt habe, es ist genrespezifisch. Also vielleicht für Hip-Hop oder für eben diese ganz typischen Pop-Nummern gibt es schon so ein Raster, wo man sagt, okay, der Refrain sollte nicht nach später als 30 Sekunden oder 50 Sekunden kommen. Aber ja, das frisiert die Musik schon ziemlich, und ich will, so weit es geht, halt schon ehrlich sein in dem, wie ich Musik mache, auch wenn das manchmal jetzt nicht so förderlich ist.
Ja. Also du folgst dann doch sehr dem, was in deinem Kopf entsteht und wie sich das halt entwickelt. Das hast du vorher lang beschrieben. Aber
würde ich schon sagen. Und klar, also man will es jetzt auch nicht selbst das Bein stellen und irgendwelche Sachen machen, die jetzt kompletter Blödsinn sind, wobei das gibt es ja nicht. Aber es gibt halt Songs, wo man weiß, der funktioniert streaming-wise besser. Und dann gibt es halt Songs, wo man einfach dem Flow von dem Song auch folgt.
Weil ich finde das nämlich, wenn man das dann so ein bisschen nachgelesen hat, ich will da jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und komplette Richtigkeit erheben, aber gelesen habe ich, dass es so ist, dass zum Beispiel bei Spotify der Künstler nach, ich glaube, Zuhörzeit 30 Sekunden Geld bekommt, also pro Stream praktisch, und das danach egal ist. Also dass halt dann 30 Sekunden klingelt die Kasse, natürlich marginal.
Klingelt die Kasse,
ist ja, ich weiß, das ist natürlich.
Man braucht so viele Plays, also ich glaube, bei 1 Million Plays kriegt, was viel ist, kriegst du vielleicht, ich bin so schlecht mit Zahlen, aber halt irgendwas mit 3000 Euro oder so.
Okay.
Also das ist halt, in Relation, aber ist es eben, ja, Fluch und Segen zugleich. Du kannst da große Reichweite bekommen über diese Streaming-Plattformen, aber also als Künstler, du wirst, also im Verhältnis, da habe ich jetzt ja was gelesen, dieser Besitzer von Spotify ist halt vielfacher Milliardär und hat keinen Song geschrieben. Paul McCartney hat, ich weiß nicht wie viele Songs, sehr viele Songs geschrieben und hat 1 Milliarde oder so, also was auch schon wahnsinnig viel ist, aber halt so, ja, aber...
Ne, ich finde das halt so spannend, weil das führt ja dann, und ich meine natürlich, dass du jetzt nicht 20 Euro für irgendeinen Audio-Zuhörer hast bei Spotify, ist natürlich logisch, und dass die Masse das natürlich dann erst relevant macht, ja. Aber dass das ja dann im Umkehrschluss dazu führen kann, und das ist eben auch meine Wahrnehmung, dass man halt sagt, wozu muss ich einen 4-Minuten-Song produzieren, wenn 2 Minuten reichen?
Ich verstehe, ja.
Weißt du?
Ja.
Und wenn man sich darauf dann einlässt, ist das ja voll das traurige Spiel.
Ja, das wird vor allem auch sehr algorithmisch so.
Ja, genau.
Weil je besser der Song performt, desto besser kommst du in die Playlist rein und so weiter. Also dann wird es schon sehr, sehr computerlastig sozusagen. Ja. Und ich glaube auch, dass sie die Hörgewohnheiten der Menschen irrsinnig verändert haben. Früher hat man sich eine Platte gekauft und die dann reingelegt und vordere, hintere Seite angehört. Und dann war das halt wirklich dieses Format Album, was zentral war. Und jetzt kennen Jugendliche oft nicht einmal mehr den Namen vom Künstler, der diesen Song gemacht hat. Und dann gibt es halt momentan auch diese Tendenz des Kollaborierens, wo halt 2 Artists miteinander dann was machen. Und dann hast du halt natürlich eine größere Reichweite dafür. Aber ich finde, das ist manchmal, ich meine, diese Artists haben dann, wenn sie größer sind, natürlich schon eine Identität. Aber es verwässert schon ein bisschen die Identität. Und mir schmeckt als Musikkonsument es nicht so, wenn ich zu viel Industrie dahinter spüre.
Absolut. Aber ist irgendwie leider halt ein Thema.
Ja, es gibt schon definitiv andere Genres, wo schon der Künstler oder halt die Musik im Vordergrund steht und so.
Aber man kommt ja gar nicht unbedingt daran vorbei zu sagen, ich gehe jetzt, ich pack das nicht auf Spotify, oder?
Also ja, nein.
Also
das
weil
ist schon wichtig.
Dann cuttest du dir 2 Milliarden Musikkonsumenten so ungefähr.
Ja, Neil Young, glaube ich, hat gerade seine Songs runtergenommen.
Ja, aber das hatte ja andere Gründe.
Ja, nein, also ich verstehe es auf jeden Fall als Chance, als unumgängliche Chance.
Ja.
Und ja, also.
Okay. Wir haben vorher über Animal geredet, über den Prozess des Ganzen. Und ich habe gesagt, es gibt ein sehr, sehr schönes Video zu dem Song. Wie ist das passiert?
Ja, ich habe mit dem Rupert Höller, er war ist der Regisseur, der macht wunderbare Musikvideos, hat mich ausgetauscht. Er hat gesagt, der Song, der gefällt ihm gut, und er hat immer gleich, wenn er einen Song hört, kann er sagen, ob Bilder ihm kommen. Und wenn ihm Bilder kommen, dann ist es quasi so ein Zeichen dafür, dass er es machen will. Ja, und dann war halt die Idee, dass man halt, also Animal behandelt hat inhaltlich so dieses Thema wildes Tier und Mensch sein, so Häuslichkeit, Freiheit, so Gegensätze eigentlich. Und ja, dann haben wir halt versucht, Tänzer zu bekommen, und auf einem Plateau, Axamalizum, in Tirol, dann diese Tänzer zum Tanzen zu bewegen. Und sind halt früh morgens, eben in einer Hochzeit von Corona, darauf gefahren am Berg, und es war sehr kalt, es war November, glaube ich, und wir sind dann halt raus, und ich habe gewusst, ab dem Moment, wo wir rausgehen, weil dieses Plateau war 3/4 Stunde recht anspruchsvoller Fußmarsch im Schnee entfernt von da, wo wir ja die Bergstation hatten, und unsere Tänzer, und das waren wirklich außergewöhnlich gute Tänzer, die wir in dicke Kostüme gepackt haben, was das Tanzen nicht so einfach für die gemacht hat, aber eben diese dicken Kostüme auch deshalb, weil es wirklich kalt war, und wenn die dann zu kalt sind, dann können sie gar nicht mehr tanzen. Aber die haben es wunderbar gemacht, und eben auf 2400 Metern zu tanzen und der Choreografie umzusetzen, ist schon eine wirkliche Herausforderung, ist echt der Grenzgang gewesen, und wir hatten irrsinnig Glück mit dem Wetter und dass nicht zu viel Schnee war, und ja, sowas ist immer ein Wagnis, und ich bin schon ganz happy damit, wie das dann rauskommen.
Also, dass man sich es vielleicht ein bisschen vorstellen kann, ich verlinke das natürlich, das müsst ihr euch unbedingt angucken, aber es ist sehr, sehr episch, und zwei Männer treffen aufeinander auf so einem beschriebenen Bergplateau bei geilem Licht, also ihr habt da echt sehr großes Glück gehabt, finde ich.
Ja, das war dann schon so zum Ende des Tages hin. Also wir haben um 6 in der Früh angefangen, also wir haben die Morgen das Morgenlicht mitgenommen, und dann haben wir uns darüber bewegt, und dann war schon der Tag vorbei, und dann ist die Sonne untergegangen, und das war schon echt schönes Licht. Am Schluss ist den Tänzern halt echt die Luft ausgegangen. Also die konnten nicht mehr.
Ja, auf 2500.
Das ist unglaublich. Also wie anstrengend das ist da oben.
Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da oben eine Tanzchoreografie, wie man das jetzt, wenn man nicht weiß, wie dieses Video aussieht, ist das, glaube ich, sehr spannend, was Menschen jetzt für Bilder im Kopf haben. Aber es ist eine Kampftanzchoreografie so ein bisschen, ne? Und das sind zwei Balletttänzer eigentlich.
Ja, Staatsopern-Balletttänzer. Einer hat sogar den Oscar für klassischen Tanz gewonnen. Es ist spannend.
Aber wo kommt das jetzt her, dass du sagst, und ich meine das gar nicht so negativ, wie das jetzt vielleicht klingen könnte, so ein unfassbar hochwertiges Video produzieren willst, lässt, machst?
Ja, weil man spürt dann schon auch, ob ein Song jetzt einfach wirklich Substanz hat oder ob ein Song einem am Herzen liegt, und dann darf man auch nicht feig sein oder mutlos, nicht den Weg zu Ende zu gehen, weil man tritt eben an mit einem Song. Der soll für sich selbst gut funktionieren, aber dann ist das nächste, dass man ein Musikvideo braucht und dann halt einen Pressetext und Bilder und Artwork dafür, und je besser dieses Package ist von diesen Elementen, desto mehr Chancen hat der Song, und ja, ich wollte es unbedingt machen, und dann habe ich gedacht, hey, wer weiß, wie oft ich sowas mache, und let's do it.
Jetzt ist dieser Animal, das Video ist ja jetzt in einer sehr krassen Bergkulisse. Sind die Berge da, die finden sich immer wieder in deinen Videos? Ist das der Herkunft geschuldet? Des Pragmatismus, dass man nicht allzu weit fahren muss?
Berge sind für mich halt einfach ein relevantes Thema. So. Und das hängt dann immer an dem Song, was der dann für Idee ergibt fürs Video. Wir haben ja schon ein Video in Jordanien gedreht, mit kleinster Besetzung, kleinster Crew, das war die Wüste dann. Aber so diese Elemente, ja, die spielen schon irgendwie eine Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich am Berg einen Song schreibe, das gar nicht.
Also in die Natur setzt du dich nicht, sitzt dann doch in deinem Schuhkammer.
Nein, da habe ich das Gefühl, oh Gott, die armen Tiere, oder ich weiß nicht, ich will einfach niemanden nerven, so in diesem Schaffensprozess. Ja.
Krass. Okay. Wenn du selber nicht Musik machst, Was hörst du für Musik?
Also da gibt's Phasen, da höre ich fast keine Musik. Also bei mir läuft jetzt auch nicht immer Musik.
Also du bist kein Mensch, der in den Raum kommt und Mucke anmacht. Es gibt ja so Menschen, die ohne Musik gar nicht.
Ja, ich meine, oh Gott, darüber denke ich nie nach. aber was höre ich für Musik? Ja, ich meine, ich kann vielleicht ein paar Künstler erwähnen. Oder?
Sehr gern. Also,
ja, okay. Ja, Bon Iver mag ich gern. Also, dann gibt's The National, dann finde ich Sam Fender cool. Dann ist es oft, also es hängt voll von der Stimmungslage ab. Also wenn ich jetzt ruhig bin und so, dann höre ich natürlich irgendwie ruhigere Lieder. Wenn ich wild bin, dann höre ich wildere Lieder.
Aber ist das, würdest du das vom Genre her oder von der Richtung in die Art verorten, die du selber auch machst? Oder ist es ganz anders?
Schon in die Art, die ich mache. Ich meine, ich höre auch klassische Musik und so. Und ich versuche dann nicht dann zu sehr in so eine Richtung zu gehen, um eben offen zu sein. Also ich höre mal Hip-Hop an oder so. Sofern mir die Texte nicht irgendwie zu stark irritieren. Aber was mich wirklich auch interessiert, sind Biografien. Also ich schaue mir dann an, okay, was steht für Künstlerfigur dahinter oder was steht für Persönlichkeit dahinter und wie kommen die zu diesem Ergebnis oder was hat die geprägt und inspiriert? Sowas finde ich dann irgendwie auch spannend. Ja. Also aber so das Musik hören, das ist halt auch unterschiedlich. Ich meine, wenn jetzt der Song gut ist, dann merke ich, dass ich jetzt nicht irgendwie technisch denke und überlege, wie wird das gemacht, sondern dann bin ich im Song. Das ist halt, das Musik ist der unmittelbarste Weg zur Seele der Menschen. Und wenn ich merke, dass mir ein Song rührt und wirklich bewegt, dann hat es geschafft. So. Und das ist eigentlich bei den eigenen Songs so. Entweder geht rein oder geht nicht rein. Also, ja. Aber über meine Hörgewohnheiten habe ich gar nicht so viel nachgedacht. Also, ja.
Okay. Wir sitzen ja jetzt hier im Mitte Februar. Fast 24 Monate nervigen Ausnahmezustand. Als Musiker, der auch gerne mal vor Publikum steht, ist es ja nicht so geil gewesen jetzt. Ja. Wie ist es bei dir mit Live?
Ja, Live ist spannend, weil ich bin immer irrsinnig aufgeregt. Also beim ersten Song kriege ich manchmal die Augen nicht auf. Durch Singen dann atmet man halt tief und beruhigt sich irgendwie oder umgekehrt entfacht dann eine Exaltiertheit, die irgendwie sehr im Gegensatz zu einer gewissen Schüchternheit steht. Also es stresst mich und aber es ist ja wunderschön. Also es ist beides. Und ich bin jetzt aber nicht
ist
jemand,
der startender Stress. Und der hört, es ist nur startender Stress.
Ja, das geht dann schon weg.
Okay.
Also es schwappt dann um, also dann manchmal dreht dann durch. Also,
okay.
ja, ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt auf der Bühne rauf muss. Also ja, wobei natürlich gern live spiele. Aber ich habe halt dann so in dieser ersten Phase beobachtet, dass also man ist ja schon sehr rastlos davor gewesen, also ich zumindest. Und dann war halt einfach das mal nicht möglich, so krass zu reisen. Und dann habe ich halt eher mal geschaut, dass ich nach innen schaue. Und man wird natürlich zurückgeworfen auf sich selbst. Aber ich habe eh gerade irgendwie zwei, drei Songs zum Fertigmachen gehabt. Dann macht okay, gute Ruhezeit, das fertig zu kriegen. Und habe aber dann auch gemerkt, je weniger intensiver Gefühle oder neuer Bilder man reinbekommt, desto schwieriger wird es auch so ein bisschen zu schreiben, finde ich, für mich. Weil ich doch immer aus einem eigenen Wahrnehmen, aus einem eigenen Empfinden irgendwie da schreibe.
Weil du ja gesagt hast, ne, die Inspiration gern andere Orte und so, das bremst dann natürlich, wenn
voll.
Das nicht mehr
also das ist. War dann nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich zwar die Ruhe zum Schreiben, aber es ist da nicht so viel reinkommen. Also wenn wenig reinkommt, kommt wenig raus. Und ja, andererseits habe ich es auch irrsinnig spannend gefunden, so diese erste Lockdown-Zeit, weil es so ein noch nie dagewesener Moment war, dass so eine Zeit war. Aber ja, das zieht, natürlich zieht es sich, also wäre schon cool, wenn jetzt einfach wieder mehr los wäre. Und trotzdem finde ich es irgendwie eine ganz gute Sache, weil ich bin sehr neugierig eigentlich und ich freue mich dann, also so komisch das klingt, aber schon auch über Situationen, die ich noch nicht erlebt habe. Und dann ist man als Mensch in seiner Anpassungsfähigkeit halt gefordert. Und man kann sie dann da irgendwie, man kann dann zergehen in einer Melancholie oder in einer Antriebslosigkeit. Aber ich versuche dann einfach wieder über den Weg, Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung, in Bewegung zu sein, weil dann passiert einfach mehr.
Okay, also zu lange. Die Bremse war immer gut, aber ist auch gut,
ja,
wenn man sie wieder lösen kann.
Ein Balanceakt zwischen dem, dass man sie fordert und dass man dass man was von sich abverlangt, aber dann einmal Pausen einlegt und Ruhezeiten hat. Ja.
Wie ist das, wenn wir dann nochmal drauf eingehen, vor Menschen zu stehen? Du hast mir vorher schon eine ganz coole Geschichte erzählt. Es gibt ja dieses Lied, Best Time heißt es.
Ja.
Von ist wahrscheinlich falsch, aber über Marcel Hirscher, mit Marcel Hirscher, ich weiß nicht, wie man es jetzt am besten benennt.
Ja, das war mein Start, das Rob Bergmann. Das war irgendwie so ein bisschen ein Raketenstart, das ein Freund von mir hat. Der hat das Management oder Pressearbeit für den Marcel Hirscher gemacht und dann immer gesagt, schreib einen Song für den Marcel. Und ich habe gesagt, nein, ich kann dazu nichts sagen. Und dann dann habe ich selber so diesen staatlichen Skilehrer gemacht, wo man Riesentaler fahren muss und irgendwie, man darf nur so 18% länger brauchen wie so ein Weltcup-Fahrer oder so beim Eurotest. Es geht eigentlich, aber man muss jetzt schon sich damit beschäftigen, wie man so durch die Tore kommt, blau-rot, blau-rot.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwie nach dem Skilehrer in Berlin schon produziert und dann war halt so das einer von, was weiß ich, 7 Songs und dann habe ich den halt fertig gemacht und dann hat er halt so seinen Weg genommen und wurde halt im Radio irrsinnig viel gespielt, also und es war schon sehr schnell dann, also weil ich habe dann auf einmal, was weiß ich, vor 18.000 Leuten oder vor 50.000 Leuten gespielt in Schladming und das war schon eine spannende Zeit. Aber das war auch irgendwie für mich wichtig, so, weil, also wichtig, man lernt ja immer, wenn man reflektiert ist. Und so war das ein sehr konzentriertes und schnelles, Lernen, so, ja, wie Business of Music funktioniert, so, weil da war ja irgendwie schon sehr, sehr blauäugig und sehr, sehr unwissend zu dieser Zeit.
Wann war das? Nur, dass wir so grob
2015, Dezember.
Okay. Ja. Und jetzt hast du vorher gesagt, du bist nervös, bevor du jetzt auf die Bühne gehst. Macht es einen Unterschied, ob das eine Bühne im Rockhaus ist, wo ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen?
400.
400? 50. Okay, 500, sind wir ja großzügig und runden auf. Oder 18.000 oder 50.000?
Ja, so wie ich das an mir selbst beobachtet habe, war es oft viel schwieriger, einen Song jetzt irgendwem vorzuspielen auf der Gitarre. Da bin ich mal zerflossen und zergangen. Natürlich wird man dann routinierter und so.
Also jetzt eine Einzelperson.
Ja, genau. Oder, also wenn man die Menschen noch sehen kann, so, dann
oder ist halt immer damit wird zusammen,
wie safe man ist so mit Sound und wie sicher diese technischen Sachen sind. Weil das ist ja oft eine große Geschichte. Also wenn man da weiß, okay, das funktioniert alles, die Band spielt tight und das läuft, dann ist man sicherer auch oder dann stresst man weniger. Aber halt so dieses vor die Menschen zu treten und man ist ja, ich glaube schon, als Songwriter oder als Schreibender feinfühlig und so. Das ist natürlich eine riesige Überforderung. So. Man möchte nur verstecken. Also es ist nicht immer gleich. Es ist ja schon so, dass man dann eine Routine kriegt und ich finde eben dieses sich selbst aussetzen eine gute Sache, weil dann wächst man.
Ja.
Und da kann man dann nicht irgendwie den Schwanz anziehen. So. Also da muss man dann schon sich aussetzen. Und das macht ja, also ich war auf Tour so dann in Deutschland und man merkt dann schon, wenn man öfter spielt, dass das dann irgendwie ein bisschen weggeht. Und dann merkt man aber auch, dass das auch ganz cool ist, wenn man nervös ist, weil dann ist man ja anders wach und dann empfindet man anders. Ist davon halt nicht so weit irritieren, dass man aktionsunfähig wird.
So. Das ist richtig, ja. Okay, du hast ganz, 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 ganz am Anfang von unserem Gespräch selbst zu dir gesagt, ein Suchender. Was meintest du damit?
Also, viele Menschen trachten ja danach anzukommen, glaube ich. Das war für mich auch eine gewisse Zeit lang sehr wichtig, ein Zuhause zu haben, eine Herkunft zu wissen. Aber in der Form von fresh bleiben, frisch und nicht staubig, ist es halt wichtig, dass man, glaube ich, suchend ist und auch nicht angekommen ist und sich immer wieder auf den Weg macht, weil wenn man zu sehr glaubt, etwas zu sein, dann hat man aufgehört, etwas zu werden und wenn man eben nicht in Bewegung ist und wenn man nicht irgendwie unterwegs ist, dann ja, dann passiert er da weniger, glaube ich.
Also suchend als positive Eigenschaft und nicht als
so oder so
verloren.
Also, beides.
Okay.
Aber es ist ja, ja. Ich hab einen Song, der heißt High Low, und da geht's immer um diese Hochgefühle oder die Momente des Scheiterns oder wo man sich nicht so toll fühlt. Und da ist es schon so, dass er in den Widersprüchen irgendwie so eine gewisse Hoffnung steckt. Und je tiefer man unten ist, desto höher kann man kommen.
Mhm.
Und ja, ist das, ja, das ist Spannende. Bei mir schon so. Das ist schon ambivalent so.
Ja. Ja. Weil das ja natürlich sehr viel ausmacht, ne? Wenn alles immer so Mittel ist.
Ja, ist irgendwie dann ist lame. Mal Mittel, ja.
Aber wenn es mal geil und mal schlimm ist, dann ist halt irgendwie Emotion da.
Ja. Ja. Definitiv.
Okay. Jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, wie du das mit deiner, also wie du das zeitlich so verortest.
Mhm.
Bist du den ganzen Tag Vollblutmusiker und musst da sehr viel Zeit für, ich sag jetzt das blöde Wort opfern, das ist falsch, aber Anspruch nehmen.
Ja, ich habe dann schon einige Sachen ausprobiert. Ich habe eben probiert, mir so gewisse Zeitrahmen zu stecken. Von dann bis dann mache ich das und das. Und ich merke grundsätzlich schon, dass ich einfach in der Früh und am Abend am besten kreativ sein kann oder Musik machen kann. Und weil im Verlauf des Tages, da kommen dann zu viele Ideen oder bin ich dann zu viel, keine Ahnung,
ja.
Da wird es zu laut so.
Mhm.
Also so diese ganz erste Zeit am Morgen ist gut und am Abend auch, und dazwischen kann man ja schon dann noch was anders machen.
Mhm.
Und es hängt halt auch von den Phasen ab. Also wenn jetzt wenn ich im Studio bin und dann bin ich schon den ganzen Tag im Studio.
Mhm.
Da geht es aber halt primär dann um das Fertigmachen dann von den Songs.
Okay.
Oder wenn man jetzt probt für irgendwelche Auftritte, da ist man auch den ganzen Tag am Proben. Aber so diese ursprünglichen Momente des Schreibens, die passieren bei mir am besten am Morgen und am Abend.
Mhm. Ja. Ist am Morgen dann ein ganz entspannt mit der Sonne aufgewacht, oder ist das ein Wecker um 5 Uhr morgens, oder?
Aha. Ja, am Morgen ist es meistens nur ruhig.
Mhm.
Ja, und man hat noch irgendwie so dieses, weiß nicht, Unbewusste stärker.
Mhm.
Also wirklich ganz am Morgen. Also, und auch nicht zu wach und so, sondern einfach zack, anfangen, nicht überlegen, nicht verurteilen, nicht beurteilen, was man macht, sondern zack.
Okay.
Ja. Ohne Absicht.
So wie das Schreiben, was du anfangs mal erwähnt
hast.
Ja,
genau.
Dieses.
Ja. Ja, das habe ich eben auch schon gemacht. Und ja, man muss halt einfach dranbleiben.
Okay. Ich hätte dann noch ein letztes Thema, was mich interessiert, ist Misserfolg.
Mhm.
Wie ist das? Gibt's den nicht? Ist das, was ist Misserfolg? Die Gegenfrage zu, was ist Erfolg vielleicht?
Ja. Ja, also es gibt schon viele Momente, wo man zerkeilt sein könnte, also wo man niedergeschlagen sein könnte, weil man vielleicht zu viel wollte oder zu schnell zu viel wollte.
Mhm.
Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber wir scheitern uns nach oben. Das ist irgendwie
ganz gut. Ja. Der ist gut.
Und fail better. Also ja, Misserfolge.
Ich meine, es ist ein sehr großes und starkes Wort, ne?
Ja, ich habe ja früher viel Sport gemacht und habe auch Springreiten gemacht, und da war es schon so, dass ich auch viele Misserfolge hatte. Mal die Frage, was man erwartet so. Und da habe ich dann schon, glaube ich, gelernt, dass man einfach schaut, okay, was ist nicht so gut gelaufen, und nicht 10 Punkte sich vornimmt, dass ich beim nächsten Mal besser mache, sondern einfach sage, okay, ich mache 1-2 Sachen besser, oder versuche ich zu optimieren, um dann auch wieder mit einem guten Gefühl weitermachen zu können. Weil man, also ich habe das halt so beobachtet, am Anfang von der Saison beim Reiten, da bin ich oft ganz gut losgeritten, und dann habe ich irgendwann einmal einen Fehler gemacht. Und dann habe ich mir den Kopf so endlos zerbrochen über diesen Fehler und so fokussiert auf diesen Fehler, dass einfach im Verlauf der Turniere das dann oft schlechter wurde. Ja? Und da ist es wichtig, dass man halt selbst sich in eine Situation bringt, wo man wieder das Gefühl hat, alles ist möglich. So.
Mhm.
Weil wenn man nicht selbst an sich glaubt, wer soll dann an einen glauben?
Das ist vollkommen richtig.
Ja.
Aber es ist voll schwer, oder?
Ja, man darf sie nicht zu ernst nehmen, wirklich. Und ja, Trübsal blasen und grübeln und eben so problemorientiertes Denken, das ist natürlich schon in meiner Struktur oder Genetik drinnen. Mhm. Und ich rede zu lapidar daher und ich kämpfe da schon echt lang und oft dann auch mit mir selber. Aber ja, wenn man sich selbst überwindet, dann kann man schon ziemlich viel überwinden, finde ich. Und es soll dann nicht zu kämpferisch sein. Das ist, das merke ich auch, wenn ich das zu sehr als Arbeit definiere oder so, dann ist es halt sehr ernst oft so. Mhm. Also das Musik machen. Und man muss da schon immer wieder schauen, dass man Leichtigkeit reinbringt und nicht nur Trübsal bläst.
Aber ist es dann schon auch diese nüchterne Analyse?
Also wenn du mich fragst, also meistens denke ich nicht so viel drüber nach.
Okay.
Das ist ja das Geheimnis.
Okay. Gibt's da Mechanismen oder ist
Techniken.
Das oder passiert das einfach nicht so viel drüber? Das ist ja so wie denke nicht an einen Eisbär.
Ja.
Ja, klar.
Mhm. Ja, also unser Unterbewusstsein kennt das Wort nicht. Also ja, und deshalb soll man Sachen so formulieren, dass sie positiv formuliert sind. Mhm. Also, dass man eben sagt, keine Ahnung, beim Reiten geh nicht zu früh beim Sprung mit dem Oberkörper vor. Mhm. Das ist eine Nicht-Formulierung. Mhm. Sondern muss man das Gegenteilige formulieren. Bleib mit dem Oberkörper hinten.
Mhm.
Ja. Und ich versuche mich da schon auch gut auszubalancieren. Ich glaube, dass auch mit Meditation viel geht, dass man einfach sie immer wieder füttert mit den richtigen Wörtern und den richtigen Gedanken.
Mhm.
Das ist ja das, was wir kontrollieren können, wenn wir es regelmäßig machen. Und ganz heraus habe ich es auch noch nicht, wie so mein Hirn in mein Herz reinbringen quasi.
Mhm.
Weil man ja schon offen sein will, aber manchmal ist man halt einfach nicht so happy.
Ja.
Und man kann dem nachgehen oder man kann es irgendwie angehen, dass man dem nicht so nachgeht. Ich merke halt, dass ganz banal gesagt so Dinge wie einfach gut schlafen, gesund ernähren, eine gewisse Regelmäßigkeit, habe ich noch was vergessen? Das ist einfach, dann geht's einem gut.
Ja.
Aber die Frage ist, wie gut soll es einem gehen, so als Künstler?
Mhm.
Weil ja, man schreibt schon irgendwie so aus dieser Tristesse heraus auch manchmal Sachen.
Hast
die Frage ist halt,
gesagt,
wie man den Song dann kostümiert, ob man jetzt die Musik dann auch so traurig sein lässt, wie das, was der Text sagt.
Dass das Low auch ein Thema sein muss irgendwie in einem drin, oder?
Ja, nicht müssen, aber das ist halt einfach da so.
Mhm. Cool. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Sache, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich würde es aber gern ansprechen, weil ich es sehr cool finde. Du hast einen Preis gewonnen.
Ja.
Recht frisch.
21. Jänner 2022.
Frisch.
Frisch. Ich weiß nicht, wenn die Sendung rauskam.
Ja, zeitnah. Es wird zeitnah, nicht allzu ewig dauern. Wieso hast du den gewonnen? Was ist das für ein Preis?
Ja, es gibt den Heimo Erbse-Preis, das war ein Komponist, ein klassischer Komponist und von dem waren immer so Tantiemen, er ist schon gestorben, Tantiemen über und dann hat sich der Vorstand vom Rockhaus überlegt, eben diesen Preis zu stiften für den hoffnungsvollsten Nachwuchskünstler für Rock und Pop im Bereich Salzburg.
Okay.
Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst, aber so ungefähr ist es.
Ja.
Das wird einmal im Jahr vergeben und ist also im Rahmen von diesem Extraordinary Sampler.
Mhm.
Das ist der Extraordinary Sampler, kommt einmal im Jahr raus. Das ist die Werkschau von Salzburg. Da reichen, weiß nicht, 70, 80 Leute ihre Lieder ein und dann kommen halt ein paar auf diesen Sampler drauf. Also die werden selektiert und aus diesem Sampler heraus wird dann immer so der Heimo Erbse-Preis vergeben.
Okay.
Und ja, Musik ist kein Wettkampf, finde ich einerseits. Und andererseits ist es eine irrsinnige Motivation, diesen Preis zu bekommen.
Mhm.
Weil es schon irgendwo ist eine Wertschätzung für das, was man gemacht hat. Also du kriegst jetzt nicht einfach diesen Preis so. Und wenn ich jetzt auch schaue, wer diesen Preis alle gewonnen hat, dann es ist schon cool.
Sehr cool. Was passiert mit dem Preisgeld? Geht das in die nächste großspurige Videoproduktion?
Oh, na, schauen wir mal. In die nächste Musikproduktion auf jeden Fall.
Okay, also sie bleibt in dem Bereich, wo sie
definitiv
hergekommen ist.
Also ich werde mir jetzt kein Haus kaufen darum. Ja.
Okay. Ich hätte noch eine Abschlussfrage.
Mhm.
Was ist dein Sinn des Lebens?
Wahrscheinlich glücklich sein.
Kurze Frage, kurze Antwort.
Wachsen ist schon auch ein Sinn des Lebens.
Ja.
Weiterkommen, Entwicklung. Mhm. Also. Mutig sein ist wichtig. Und Sinn des Lebens ist schon glücklich sein. Da gibt es ja die Geschichte, wo der John Lennon, glaube ich, von der Lehrerin gefragt wird, hey, was willst du werden im Leben? Oder die Lehrerin fragt die Schüler so, was wollt ihr werden im Leben? Und dann sagt halt irgendwie der John Lennon auf, ich weiß jetzt nicht, ob es nur irgendwie ein Mythos ist oder eine Geschichte, und sagt halt, ja, will happy werden, so, oder will glücklich sein.
Ja.
Und dann sagt sie so, hey John, du hast die Frage nicht verstanden. Und dann sagt er halt so, Frau Lehrerin, ich glaube, Sie haben das Leben nicht verstanden.
Je nachdem, wie alt er da war.
Ja, also ich weiß jetzt, aber ja, aber es ist eine schöne Geschichte.
Ist eine schöne Geschichte, ja. Das ist sie auf jeden Fall.
Glücklich sein ist schon wichtig.
Okay, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir für die guten Fragen.
Ich hoffe, es hat gepasst. Ja, sehr gerne. Also es war wirklich, wirklich sehr schön. Und für mich als reiner musikalischer Zuhörer und Nichtmacher war das sehr aufschlussreich, wie so ein Prozess vonstatten gehen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Ihr da draußen, hört euch unbedingt an, was Rohe da fabriziert und für Babys in die Welt wirft. Und vor allem die Videos. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.